Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Friedrich Küppersbusch geht mit uns heute durch die Themen dieses Tages. Fernsehproduzent von vielen erfolgreichen Formaten, zum Beispiel Shea Krömer im RBB. Heute zugeschaltet aus Dortmund. Das ist aus Berliner Perspektive ja fast schon Holland, Herr Küppersbusch. Und mit diesem kleinen moderativen Trick bin ich bei den Nachrichten, die von dort kamen vergangene Nacht. Ordentlich Randale in mehreren Städten in den Niederlanden. In Amsterdam mussten sogar Wasserwerfer eingesetzt werden. Da war ich ganz überrascht, dass die niederländische Polizei sowas überhaupt hat. Grund der Proteste von vor allem jungen Leuten, die jetzt dort geltende nächtliche Ausgangssperre. Natürlich wegen der Corona-Pandemie. Herr Küppersbusch, das kann man verurteilen, da gab es auch viel Gewalt, da wurden Scheiben eingeschlagen, wahrscheinlich muss man das auch laut verurteilen, aber ich habe so einen kleinen Funken Verständnis angesichts dieser Dauerperspektivlosigkeit, die ja gerade für jüngere Leute echt ein Problem sein muss, und so eine klammheimliche Freude habe ich auch, dass es so etwas wie einen natürlichen Widerstandsgeist gibt, wenn Grundrechte eingeschränkt werden. Jetzt dürfen Sie mich zur Ordnung rufen.
Ja, ich sag Stuttgart. Ne? Also die Elendsdebatte, die wir da dann dran hatten, wie dann auch wiederum Rassisten versucht haben, ihr Süppchen warm zu bekommen auf der Frage, wer hat denn da genau in Stuttgart randaliert. Das war nicht schön und das ist jetzt eine Debatte, die unsere holländischen Nachbarn in zig Städten haben. Ich verstehe aber ihren Gedanken. Also eigentlich müsste man sich um die Jugend Sorgen machen, wenn ihr nicht sagen würdet, ihr könnt uns mal...
Immer das Problem ist ja in der Tat, dass der Perspektive, und da weiß ich jetzt immer gar nicht, inwieweit man da politisch wirklich Vorwürfe machen kann, auch von journalistischer Seite, denn wir haben natürlich diese vielen unberechenbaren Elemente in dieser Pandemie. Wir haben jetzt das Stichwort der Mutation, diese Unklarheiten darum und gleichzeitig aber auch immer die Frage, wie viel schlechtes politisches Management ist auch Teil des Problems. Können Sie da gerade aktuell Gewichtungen vornehmen?
Ja, also mir fiel auf, dass Herr Drosten in dem aktuellen vielbeachteten Spiegel-Interview uns, also Professor Drosten von der Charité, sagt, es gibt keinen schönen Sommer. Letzten Sommer haben wir Glück gehabt, aber wir haben da einen Fehler gemacht. Wir hätten bei Inzidenzwerten unter 1 dann gleich auf die 0 zielen müssen. Also er sympathisiert offenbar ein bisschen mit den No-Covid- und Zero-Covid-Initiativen. Dann blättert man eine Seite weiter in den Tageszeitungen. Es ist Herr Lauterbach von der SPD und sagt, Mensch, das wird ein schöner Sommer. Da haben wir es hinter uns, denn jetzt kommen die wirklich ganz schweren Monate. So, und dann legt man die Zeitung zur Seite und sagt, ja, was denn nun? Ich glaube, beide meinen vielleicht sogar das Gleiche, nämlich, dass sich jetzt die Stimmen mehren. Zum Beispiel der BDI-Präsident Russwurm sagt, also es gibt ja gar keine Evidenz, dass es am Arbeitsplatz Ansteckung gäbe. Es wäre Wahnsinn, auf Verdacht die Industrie zu schließen. Also jede Zahl, die geringer ist als die von gestern, lädt ja dazu ein, zu sagen, komm, jetzt lockern wir wieder. Und die Angst, die mich dabei beschleicht, ist, wir werden so Corona-Pegeltrinker. Ne, die Zahlen gehen hoch, dann haben wir wieder Einschränkungen, dann gehen die Zahlen runter, dann melden sich die ersten Lobbys. Das kann finanzielles Interesse sein, das kann Lebensfreude sein, wie bei den Jugendlichen, und sagen, die müssen wieder runter. Und dann pegeln wir uns da durch und wissen nie, wann es zu Ende geht.
Also das heißt im Zweifel lieber länger trocken bleiben?
Also ich bin ja auch Unternehmer und ich habe null Interesse dran, den Laden jetzt nochmal 3 Monate zuzumachen. Dann wären wir, glaube ich, pleite und da wären wir nicht die Einzigen. Aber ich verstehe schon, dass die Wissenschaftler, die das nicht politisch vermitteln müssen, die, wie man hört, auch in Frau Merkel eine Sympathisantin haben, die Ministerpräsidenten teilweise vor entscheidenden Wahlen zum Gegner haben, dass die sagen, Leute, wir müssen einmal runter auf die Null und dann haben wir eine Chance, das vielleicht so lange zu strecken, bis die Impfung wirkt und dann sind wir da. Ich kann das gut nachvollziehen.
Apropos Impfung, das ist natürlich auch gerade eines der großen Streitthemen und Betrachtungsthemen heute. Die Frage, warum ist denn da jetzt nicht genug Impfstoff da? Neue Spielart, es wird nicht genug produziert, die Hersteller liefern nicht genug. Gilt für die Europäische Union, gilt erstaunlicherweise dann aber nicht für andere Länder wie Großbritannien, wo die Lieferketten offenbar noch funktionieren. Stichwort schlechtes Management, müssen wir das mal konstatieren?
Was ich verstanden habe, ist, dass die Bundesregierung in gutem europäischen Geist gesagt hat, wenn da 23 Länder einzeln loslaufen und sich bei AstraZeneca und bei CureVac und bei BioNTech gegenseitig überbieten. Das führt zu nichts Gutem, also wir machen diesen Pool und kaufen diese Impfmittel gemeinsam ein. Darin musste man Kompromisse machen. Osteuropäische Länder haben gesagt, jetzt kauft aber bitte nicht das Teuerste, weil es kostet alles Geld. Die Franzosen haben gesagt, naja, kauft nicht nur bei diesen deutschen Herstellern, kauft auch bei französischen. Und so kam eben dieses EU-Gebinde dabei raus. Ob die Bundesregierung, nachdem man sich auf europäischer Ebene geeinigt hatte, nochmal solo hätte losgehen können und sagen können, von unserer Kohle, die wir nun mal haben, kaufen wir noch was dazu. Das ist, finde ich, ein interessanter, klärenswerter Punkt.
Ich meine, das haben sie ja gemacht dann letztendlich, haben ja auch viele andere Länder gemacht. Ich finde das nicht so interessant. Es gibt immer diesen Gegensatz, es gibt die europäische Lösung und die ist dummerweise langwierig und nicht so effizient. Und dann gibt es die nationalen Alleingänge, die sind schnell. Wäre es nicht denkbar, dass eine europäische Lösung auch eine effiziente und schnelle ist?
Ja, wir kommen da so ein bisschen in die Kurve zu sagen, Europa funktioniert wieder nicht. Ne? Da habe ich Schiss vor. Aber auf der anderen Seite, also in meinem Leben kommen die Treffer näher. Dass die Frau vom guten Freund von mir arbeitet im Krankenhaus an Covid-Patienten. Peng, sie ist infiziert. Was macht das Krankenhaus? Also seit gestern jetzt, der Schock ist noch frisch. Das Krankenhaus sagt, du bist infiziert, kannst du trotzdem zur Arbeit kommen. Oder eine Freundin, die Mutter muss zu einer Chemotherapie und die Freundin denkt, der sicherste Ort, wo die Mutter sich zusätzlich zu dem Problem, was mit der Chemotherapie behandelt wird, auch noch Covid holen kann, ist das Krankenhaus. Ich lasse die nie ins Krankenhaus gehen, bevor die nicht geimpft ist, kriegt aber keine Impfung. Also es kommt langsam näher und ich merke, dass ich mich selbst angucke und sage, was habe ich für ein Schwein gehabt, da bist du ja durchgekommen zu sein. Aber das ist mein Privatvergnügen.